Hallo und herzlich willkommen zu Hot Seats and Cold Brews und zu einer kleinen Mini-Sonderserie. Während wir alle im Urlaub sind, haben wir uns gedacht, um die Zeit zu überbrücken, machen wir mal was Neues, und zwar eine kleine Serie. Wir haben in diesem Podcast schon öfters über die Region Obermain-Jura rund um Lichtenfels gesprochen, in der ich lebe und in der sich in den letzten Jahren viele offizielle Trails entwickelt haben. Es Rennformate wie das Bolzenfest oder die Enduro One gibt und es immer wieder Fragen von anderen Regionen und von Leuten gibt, wie genau habt ihr das eigentlich gemacht? Und genau aus diesem Grund haben wir uns hingesetzt und mit 5 verschiedenen Leuten geredet, die maßgeblich daran beteiligt waren, die Trails hier zu legalisieren und das ganze Projekt weiterzuentwickeln. In dieser Folge fangen wir an mit der Tourismuskoordinatorin Andrea Mosiol, die erzählt, welche Hürden es zu überwinden gab und wie das geschehen ist. Viel Spaß bei dieser Folge unserer kleinen Miniserie.
Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Andrea, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns hier über das ganze Thema Mountainbiken in der Bike-Region Obermain-Jura zu sprechen. Ich möchte dich natürlich am Anfang erstmal so ein bisschen vorstellen und vielleicht kannst du erzählen, du bist ja Tourismuskoordinatorin hier vom Landkreis. Was genau versteckt sich hinter dem Begriff oder hinter dem Job?
Ich gehe mal immer von mir persönlich aus. Was möchte ich Menschen, die in die Region kommen, zeigen? Und wie will ich die Sachen, die ich zeigen will, wie will ich die, ich sag mal, präsentieren? Mhm. Es ist nicht nur das Zeigen, sondern es ist auch, was kann ich für Angebote schaffen? Ich gehe da ein bisschen von mir aus, was mache ich gerne, wie will ich gerne abgeholt werden? Und das versuche ich auch im Grunde genommen in diesen Job reinzupacken.
Okay, und was würdest du sagen, was sind so deine vielleicht 3 Kernaufgaben in deinem Job?
Also das eine ist so, ich sag mal, Infrastruktur. Wir haben hier Wasserwege, das heißt also irgendwie Main-Wanderweg, also wir haben einen Wasserwanderweg Main. Wie kann ich eine Ausstiegsstellen machen? Dann ist das die Sache Infrastruktur mit Wanderwegen, natürlich die Radwege. Das ist so die Infrastruktur. Dann Angebote schaffen, dass ich sage, ich habe so Angebote für Gäste, die dann irgendwelche Komplettangebote wollen. Es gibt eine Wanderung, es gibt dann einen Genuss dazu, es gibt dann vielleicht noch einen Experten, also sowas zusammenzustellen. Und natürlich die ganz normalen, ich sag mal, Marketing-Sachen, dass wir machen ein Fotoshooting, wie können wir die Region vorstellen. Also das würde ich jetzt so als die 3 großen Bereiche sehen. Mhm.
Du bist ja sehr sportlich und hier die ganze Region ist ja auch sehr sportlich. Ich meine, wir haben ja schon mit dem Landrat gesprochen und der macht ja auch super viel. Du hast ja schon gesagt, er ist irgendwie auf dem Wasserfehl unterwegs und so. Ja. Was würdest du sagen, was ist so die, also wie bewegst du dich sportlich hier durch die Region?
Also ich bin tatsächlich jemand, der zu Fuß die Region gerne erkundet. Also ich glaube, es gibt wenig Wege, die ich noch nicht gegangen bin. Und was ich an der Region hier an den Wegen mag, ist, das sind kleine Pfade. Also das ist so, es sind nicht breite Wege, es sind kleine Pfade und ich glaube, das kann ich auch für die Radsportler sagen. Es gibt kleine Straßen, die ruhiger sind. Ich glaube, das macht die Region aus. Also ich bewege mich gerne zu Fuß. Ich bin aber auch gerne jemand, der paddelt. Also das sind die Sachen, alles, was draußen ist und wo es ein bisschen rauf und runter geht. Also ganz gerade mag ich nicht, ich mag es dann schon rauf und runter. Und das ist hier gut möglich.
Ja. Okay. Ja, die Region ist ja auch dafür einfach total toll, dass man halt irgendwie um die Ecke kommt und schaut wieder irgendwie anders aus. Ja. Und das ist ja hier so der Gottesgarten. Und ich finde, ja, dadurch, dass man halt irgendwie den Main hat, also dieses Maintal, dann hat man das Jura, also ein bisschen dieses Höhere. Also in alle Richtungen, wenn man dann halt noch ein bisschen weiter runter geht, dann fängt schon langsam, ganz langsam kann man so die Fränkische Schweiz erahnen. Und gerade auch zu Fuß ist man hier echt gut aufgehoben,
oder? Ja, und es ist kleinteilig. Also wenn ich da ein paar Kilometer laufe oder Fahrrad fahre, dann habe ich wieder ganz andere Landschaftsstrukturen. Dann bin ich wieder oben und sehe auf Streubereiche runter. Also das ist das, was sehr, finde ich, macht die Landschaft attraktiv.
Mhm. Hast du irgendwas mit dem Radfahren zu tun?
Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin ein Alltagsradler und bin gerne ein Alltagsradler. Und das muss ich tatsächlich sagen. Oder bin dann jemand, der vielleicht auch mal Touren fährt. Aber jetzt tatsächlich ein sportlicher Radfahrer würde ich mich jetzt als nicht unbedingt bezeichnen.
Okay. Aber was ist denn so, wenn wir jetzt mal auf andere Regionen schauen. Ich meine, man lässt sich ja immer inspirieren und du bist ja nicht nur hier zu Fuß unterwegs, sondern bist ja auch eigentlich überall zu Fuß unterwegs.
Ja.
Was ist denn so der Tourismus, der dich anspricht, wenn es jetzt wirklich um dich geht? Also wenn du rausgehen möchtest, wenn du ein Wochenende frei hast, was ist das, wo du sagst, das sind so die paar Komponenten, die für mich irgendwie stimmen müssen, damit es passt?
Also wenn ich mir so tatsächlich das anschaue, ich war jetzt 3 Tage im Rohfanggebirge wandern, habe mir auch überlegt, was ist das? Also ich sag mal, natürlich die Landschaft, das klingt jetzt, ist natürlich sehr banal, aber auch so ein bisschen, auch da, wo ich sage, ich habe ein bisschen Kontraste, ich hatte jetzt da Berge und Seen und die Kontraste gibt es bei uns auch. Und ich mag was Authentisches haben, also ich mag Menschen sehen oder in Hütten jetzt erleben oder auch Gäste, die gerne in ihrer Region sind, also die dann auch authentische Erlebnisse mir bieten. Und ich muss tatsächlich sagen, auch das wieder das jetzt Wanderwochenende, ich habe es dann nach einem anstrengenden Tag ganz gerne, wenn ich gut essen kann und gut übernachten kann. Das muss jetzt nicht übermäßig schick sein, aber ich muss mich wohlfühlen, ich muss das Gefühl haben, die Leute geben sich Mühe in dem, was sie machen. Mhm. So, und das ist so diese Komponente, draußen zu sein, schöne Erlebnisse zu haben, auch eine tatsächlich gute Infrastruktur zu haben, also nicht übermäßig, aber so, dass ich mich da zurechtfinde. Auch eine Herausforderung zu sehen bei mir, wenn ich mich draußen bewege und dann aber auch mich gut aufgehoben fühle in irgendwelchen gastronomischen Betrieben oder Übernachtungsbetrieben. Das wäre so mein Urlaubsziel, wo ich mich wohlfühle.
Ja. Was ist der Unterschied, wenn du hier rausgehst, gehst wandern in der Region, wo du zu Hause bist?
Ja.
Und wenn du in einer Region, wo du Urlaub machst,
rausgehst
und vielleicht ähnlich lang, ähnlich weit unterwegs bist. Aber was ist da der Unterschied für dich oder was muss der Unterschied sein?
Ja, das ist gar nicht so ganz einfach, weil ich weiß auch gar nicht, ob das so einen Unterschied macht, ob ich jetzt Urlaub mache. Es ist egal. Und deswegen ist mir das auch wichtig, wenn wir hier was für Touristen machen, dass es hier für Einheimische, die hier leben, auch gut ist. Und deswegen ist so Urlaub und Nicht-Urlaub gar nicht so einfach. Für mich muss eine Infrastruktur muss passen. Und ich bin jemand, aber das ist was sehr Subjektives, ich bin jemand, der sich auch gerne Bereiche sucht, die ein bisschen abgeschiedener sind. Also ich bin jetzt niemand, der mit allen auch die Highlights sehen will. Ich mag lieber Seitenstraßen und auch Seitenwege und auch vielleicht Menschen, die auf Seitenwegen sind, sage ich es mal im übertragenen Sinn. Gute Infrastruktur brauche ich. Wo ist der Unterschied? Ich glaube, da gibt es gar keinen so einen Unterschied. Ich fühle mich hier manchmal auch als Urlauber. Was natürlich das Tolle ist, wenn ich woanders bin, dass es was Neues ist, dass ich neue Einblicke und Ausblicke habe. Natürlich habe ich immer auch das Auge der Touristikerin auf Urlaubsgebiete, wo ich bin. Ja, ich habe gern den Kontrast Wasser und Berge zum Beispiel. Mhm. Das habe ich jetzt hier zwar auch, aber woanders ist das natürlich wieder was Neues.
Ja. Wenn man jetzt woanders hingeht, dann lernt man ja viele neue Leute kennen. Wenn man hier unterwegs ist, dann kennt man ja so, man kennt viele Leute. Gerade du bist halt so bekannt hier oder bist so viel unterwegs. Ja. Du triffst wahrscheinlich auch immer wieder Leute, die du kennst. Aber vor allen Dingen so die Eigenheiten der Region und der Menschen, die da drin leben, die sind ja dann doch irgendwie noch mal ein bisschen spezieller, wenn man halt vielleicht irgendwie unterwegs sind, weil man es nicht so gewohnt ist. Ich meine, hier, auch der Oberfrank hat ja so seine Spezialitäten. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand hierher kommt, was kann er erwarten an Spezialitäten der Oberfranken?
Ich mag da immer gar nicht so in Schubladen denken. Ich würde mal sagen, der oder die Franken, wenn man das in der Schublade stecken will, sind erstmal ein bisschen vorsichtig, zögerlich, was jetzt so, ich sag mal, das Entgegenkommen ist, die Offenheit ist. Aber es sind, wenn man auf sie selber zugeht, unheimlich auch auskunftsbereit oder auch offen für Neues, muss man tatsächlich sagen, wirkt jetzt vielleicht nicht so. Man muss vielleicht die ein oder andere Hürde einfach überspringen und dann sind die Leute genauso zugänglich wie woanders. Es ist vielleicht eine andere Region, wie wenn ich im Münchner Umland bin, wo man einfach eine Großstadt hat und wo Tourismus einfach schon eine ganz lange Tradition hat. Das ist vielleicht auf den ersten Blick hier nicht so. ich würde mal sagen, hier lohnt der zweite und dritte Blick auf die Menschen.
Und ich finde, was man hier immer merkt, ist, dass gerade auf den zweiten Blick die Gastfreundschaft hier eigentlich wirklich sehr, sehr groß ist. Also gerade mit den ganzen Biergärten, mit den ganzen, also es ist halt, ja, einfach wirklich, ich würde sagen, gemütlich. Trifft es das vielleicht so ein bisschen? Also dass man halt, man geht in den Biergarten, man geht in die Gastro rein und es ist nicht super fancy und auf Tourismus getrimmt, sondern es ist so, ja, gemütlich. Und du sitzt mit den Locals im gleichen Restaurant und hast nicht das Gefühl, das ist aber jetzt hier für Touristen gemacht.
Oder? Nee, und das mag ich eigentlich an der Region gerne. Hier genießen die Einheimischen genauso mit den Gästen. Und die Einheimischen genießen es auch. Die kennen ihre Biersorten, die kennen ihre Biergärten und Lokale, wo sie gerne hingehen. Und man kommt dann auch mit denen ins Gespräch. Und eigentlich genießen die Leute, die hier leben, auch, ja, das ist einfach das Lebensgefühl, was die schätzen hier. Mhm. Und das, glaube ich, kriegen auch die Gäste mit. Und das ist das, was ich eigentlich auch immer sehr mag.
Ja. Ja, das ist ja das, was du am Anfang eigentlich gesagt hast, ne? Dass wenn du was hier kreieren möchtest oder neue Angebote schaffen, dann muss das genauso für die Locals hier passen wie für Touristen. Und ich finde, das macht die Region irgendwie wirklich so ein bisschen aus.
Ja, und es ist tatsächlich authentisch. Also mir erzählt niemand irgendwas, was er nicht wirklich will. Dann sagen die Leute lieber, nee, da mache ich nicht mit. Und wenn die Leute mitmachen, dann brennen die eigentlich auch dafür. Ja. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung.
Ja, das ist wirklich cool. Ja. Wenn wir jetzt über Tourismuskonzepte reden und vielleicht auch über Tourismuskonzepte in anderen Regionen, was würdest du sagen, was braucht ein durchdachtes Tourismuskonzept?
Ich muss mir wirklich überlegen, natürlich, das klingt sehr banal, aber ist dann trotzdem komplex, für wen mache ich was? Was soll das, was ich da mache an Konzept, an ich sag mal Leuchtturmprojekten oder an Wegen oder was, wer braucht das? Und da greife ich natürlich immer nur einen Teil der Menschen ab, aber auch da ist für mich immer die Sache, ist das gut gemacht für alle? Also kann ich da, können da viele Leute dran teilhaben? Ist es leicht zugänglich? Ist es wirklich auch authentisch? Muss ich nicht immer das, was schon 20 Mal da war, machen, sondern was passt zu der Region, zu der Landschaft, zu den Menschen, zu den Dörfern, zu der Stadt? Und für wen mache ich das? Das, wie gesagt, klingt einfach, aber das dann auf die Spur zu bekommen. Und was wir schon vorhin angesprochen haben, ist das auch für die Menschen, die hier leben, attraktiv? Also mache ich das jetzt nur, damit ich jetzt möglichst viele Übernachtungsgäste habe? Oder sage ich, das passt in die Region, davon haben mehr Menschen was? Und da würde ich sagen, dann passt das Tourismuskonzept.
Was sind so die größeren Regionen, wo du sagst, die haben das richtig gut gemacht und das gefällt mir? Ist vielleicht jetzt nicht die Region, wo du jetzt privat hingehen würdest, weil es zu groß ist, vielleicht zu viel los, aber trotzdem das Konzept passt.
Mir fällt da, das sind unterschiedliche Ansätze. Also was mir zum Beispiel am Gardasee in Riva gut gefallen hat, die haben die letzten Jahre sehr viel tatsächlich auf Radtourismus gesetzt und auf eine ziemlich smarte Art. Also das ist in dem Ort schon selber. Dann machen sie ja diesen großen Radweg um den Gardasee. Dann habe ich Tafeln, die irgendwo stehen. Also ich fühle mich dann als der Gast, der mit dem Fahrrad kommt, gut aufgehoben. Da passt das Konzept. Ein anderes Beispiel ist, sage ich mal...
Da muss ich noch kurz einhaken. Ja. Das finde ich total interessant, weil du kommst natürlich jetzt als Radfahrer dahin, der vielleicht eine Tour fährt und so. Und da bin ich ganz bei dir. Also da passt das. Ja. Ne? Die bauen da diese Straße drumherum und irgendwie jeder im Ort versteht das.
Ja.
Gleichzeitig ist es aber am Gardasee auch, die drücken denen irgendwie dieses Mountainbiken auf, was da gefühlt gar nicht hinpasst und was da irgendwie, das ist zwar dieses große Festival, da sind hier und da Trails und es wird jetzt mehr, aber eigentlich wollten die Leute da das Mountainbiken gar nicht haben. Und man darf da ja eigentlich auch gar nicht so richtig auf den Trails sein, es ist seit Ewigkeiten irgendwelche Probleme. Und ich finde, das ist so interessant, das eine entwickelt sich so, dieses Tourenfahren und dieses Ende des Alpencrosses, dafür ist ja der Gardasee ganz bekannt und das wächst irgendwie so authentisch. Und gefühlt ist für mich dieses Mountainbiken so, aufgesetzt und es funktioniert halt irgendwie dort nicht so richtig, weil sie es dann eben doch nicht so leben, wie eigentlich ihr Ruf so ist.
Ach, das ist aber ganz interessant, wenn man natürlich nur so ein Spotlight, wie ich jetzt, wenn ich da kurz 2-3 Tage bin, erlebe ich das als willkommen, da sind die Menschen willkommen mit Fahrrädern und wie auch immer. Und ich finde auch die Beschilderung, finde ich, eigentlich ganz smart gemacht. Aber das ist dann vielleicht auch professionell, dass man das nicht gleich merkt, wenn man da 2 Tage als Urlauber da ist. Also es gehört vielleicht auch zur Professionalität dazu.
Ja, also das finde ich da halt wirklich total interessant, so, ne? Wie wir so 2 unterschiedliche Blickwinkel drauf haben.
Genau. Und ich glaube, da muss man auch immer so ein bisschen hingucken, wenn man Tourismuskonzepte macht. Wer guckt denn auf die Sachen drauf? Und auch wichtig bei Tourismuskonzepten ist, dass ich die müssen dynamisch sein, die müssen, jetzt kommen dann sehr viele Touristen, was mache ich dann? Muss ich das vorher denken? Oder kommen jetzt auf einmal andere Zielgruppen? Also das muss auch immer wieder sich anpassen an Sachen, die dann entstehen.
Ja.
Dass das nichts Fixes ist und das sieht man manchmal an Tourismuskonzepten, die einfach jetzt schon, keine Ahnung, lange da sind. Also ich mag jetzt keine Regionen nennen, was weiß ich, wo ich sage, ich bin da bei dem Tourismus, wo die Christbaumkugeln verkaufen oder bewerben und vielleicht bricht mir die Zielgruppe weg und trotzdem habe ich noch diese klassische Bewerbung und da sich immer wieder neu zu erfinden, das ist auch Aufgabe der Touristiker.
Ja.
Oder eine andere Region, die das unheimlich gut macht, ist die Weinregion in Unterfranken. Mit dem Wein Schöner Land haben die von vornherein auf Qualität gesetzt und die haben alle mitgenommen. Die haben die Winzer mitgenommen, die Benachtungsbetriebe, die Gaststätten, die Vinotheken und haben architektonisch und vom Angebot her das wirklich smart gemacht, obwohl für meine und Achtung, sehr subjektiv, die Landschaft da ja vom Weinbau geprägt ist und eigentlich auch, ich sag mal, doch sehr einheitlich, sagen wir es mal, von der Landschaft. Aber die haben das gut gemacht.
Ja.
Also und dann auch sehr qualitativ, hochwertig mit den Heften, mit dem Marketing, mit den Angeboten. Also das ist was für mich auch ein Vorbild ist.
Ja, das ist cool. Jetzt sprechen wir hier auch über die Bike-Region Obermain-Jura.
Ja.
Warum passt hier das Radfahren hin? Warum ist das hier authentisch?
Ja, das ist eigentlich auch ganz interessant. Ich als eher Fußgänger habe das auch nicht so wahrgenommen. Wir haben hier, also das muss ich jetzt sagen, das sagen mir die Menschen, die hier Fahrrad fahren. Ich denke jetzt mal zum Beispiel an Rennrad. Meine Tochter fährt gerne Rennrad und sagt, das ist hier eine sehr coole Region. Ich habe hier das relativ anspruchsvoll, weil das hier rauf und runter geht. Also ich habe hier, also wenn ich jetzt ans Rennrad fahren gehe, muss ich nicht also ewig stundenlang hochfahren und dann wieder runter, sondern ich habe hier die Herausforderung des ewigen Rauf und Runters und aber eine kleinteilige Landschaft. Fürs Mountainbike denke ich, ist das auch, ich habe schöne Wälder, ich habe eine schöne Struktur, wo ich sowas einfügen kann. Und wir müssen natürlich auch an die Genussradfahrer denken. Auch da haben wir einfach Wege geschaffen, die, denke ich, für die auch attraktiv sind. Wenn ich im Maintal fahre, dann habe ich nicht große Steigungen. Da ist auch wieder die Kleinteiligkeit der Landschaft, glaube ich, ein Vorteil.
Mhm. Ja, auf alle Fälle. Man hat ja hier angefangen, irgendwann, also vor, ich glaube, ja, es ist mittlerweile schon 4 Jahre her, Mountainbike-Trails offiziell zu bauen. Es gab hier schon immer Mountainbike-Trails.
Ja, ja.
Und es war immer so ein bisschen, ja, das waren illegale Trails, es sind aber viele drauf gefahren, manche waren geduldet, manche nicht. Es gab immer so ein bisschen Stress. Jetzt haben wir schon das ganze Thema mit der Legalisierung eigentlich mit dem Landrat besprochen oder wird es jetzt auch noch weitere Folgen geben. Aber wann kam so die Denke oder dieser Zusatzgedenke, okay, so jetzt passt es für die Locals und jetzt können wir das eigentlich auch touristisch bewerben und auch dann passt es hier hin.
Und das ist aber vielleicht auch so gleich die Gleichzeitigkeit, was ich vorhin gesagt habe. Was die Locals mögen, das ist ja auch das, was andere, die hier von woanders her kommen, genauso schätzen, dass sie eine Infrastruktur haben, dass sie spannende Trails haben, dass sie schöne Routen haben. Und irgendwann war eben die Überlegung, und das hat sich irgendwie organisch ergeben, dass wir sagen, also es kamen oder es waren ja auch schon zu der Zeit sehr viele Leute von außen, die gesagt haben, oh, das ist ja ganz nett, da fahre ich auch mal. Und ich bin eigentlich immer so, dass ich nicht in diesen Zielgruppen denke, alte, junge, keine Ahnung, sondern wo ich mir denke, was kann spannend sein? Und wie du schon gesagt hast, wir sind eigentlich eine sportliche Region. Und da hat es eigentlich auch Sinn gemacht, mal sich mal zu überlegen, ja gut, wenn die Leute hier gerne fahren, wenn wir die Dinger hier haben, ja, lass uns die in irgendeiner Weise für Gäste zugänglich machen und vermarkten.
Wie war denn so das Feedback am Anfang, als ihr angefangen habt, diese Trails zu bauen? so von den Leuten hier, weil und vor allen Dingen auch so von den offiziellen Stellen, von den Gastros, von irgendwelchen Leuten, die hier wohnen.
Also das war natürlich auch so die Zeit, das war in und nach Corona, da sind alle durch die Gegend gefahren. Das war, sage ich mal, ambivalent. Auf der anderen Seite sind es tatsächlich auch viele Leute, die Mountainbike fahren. Das war mir auch nicht so klar. Das habe ich dann auch festgestellt, dass sehr viele Leute, Locals, hier auch fahren und das auch gut fanden. Und dann auch wieder, dass wir einfach Leute gesagt haben, wie, ihr wollt jetzt da Trails machen, ihr wollt hier vermarkten, da kommen ja unheimlich viele Leute, wir wissen ja gar nicht, wie wir die kanalisieren können. Also das war ambivalent. Und ich glaube, unser großer Vorteil war, dass wir langsam angefangen haben und alle mit ins Boot genommen haben. Also da wurden x-mal Gesprächsschleifen gedreht, dass man einfach sagt, ist das für euch in Ordnung? Wir haben das und das vor, wir wollen das so und so aufziehen. Und das hat sich dann so langsam entwickelt und dann sind die Leute eigentlich auch erstmal neutral dem gegenüber gestanden.
Aber wenn du jetzt sagst, x-mal Gesprächsschleifen, ja. Am Ende, es ging ja doch relativ schnell, oder? Also gefühlt, klar, so die ersten Jahre hat es relativ lang gedauert, aber als ihr euch dann entschieden habt, okay, ihr wollt das machen, dann hatte ich das Gefühl, es ging jetzt relativ schnell. Man durfte jetzt da was machen, man durfte jetzt da was machen, wir haben da was gebaut. Und es ist ja jetzt nicht so, wir haben jetzt einen Hang, da haben wir irgendwie eine Strecke, sondern wir haben jetzt über das ganze Tal verteilt und auch noch weiter darüber hinaus offizielle Mountainbike-Trails. Und man hatte so das Gefühl, so wenn das so einmal geknackt ist, dann funktioniert das. Was war so dieser Anstoß oder dieser Kipppunkt, wo man gesagt hat, okay, ja, das funktioniert ja?
Also zum einen natürlich das, dass diejenigen, wo die Trails durchgehen, gesagt haben, ach, das passt, das letztendlich sind es Förster oder Eigentümer, das ist wunderbar. Und dann hat sie das auch in der Szene tatsächlich rumgesprochen und dann hat sich das irgendwie, hat das eine Eigendynamik entwickelt. Und dann sind natürlich auch die, wenn wir sagen, wir machen woanders Trails, dann sagt man auch, ja, da funktioniert es, machen wir das doch auch. Und durch die Kombination von den Locals, die hier immer da sind, und durch die Gespräche mit denen, konnten wir natürlich noch andere Trails entwickeln. Und das ist eine Community. Und das ist auch was ich spannend fand. Da geht die Werbung und das Marketing von alleine, sage ich mal. Da musste ich die nicht von außen irgendwie ewig bewerben, ey, wir haben hier dies und das, sondern das hat sich tatsächlich, muss man sagen, irgendwie selbst entwickelt. Ja.
Okay. Was glaubst du, was waren so die ersten Befürchtungen? Also es hieß ja, wir machen jetzt hier offizielle Trails und dann sind die Mountainbiker nicht nur geduldet, sondern auch erwünscht im Wald. Mhm. Also ich sag mal, was waren so die Themen, die am Anfang standen? Also ich sag mal, Versicherung, dann mit dem, die Befürchtung vielleicht von den Leuten, die den Wald nutzen, Wanderer, aber auch Förster.
Ja, es waren eigentlich alle Befürchtungen. Und ich habe mich dann tatsächlich auch am Anfang mit anderen Regionen ausgetauscht. Wie habt denn ihr das gemacht? Es gab in Oberfranken ja schon offizielle Trails. Und da war zum Teil, ganz schwierig mit Förstern und mit Jägern, ganz schwierig. Und wir sind da eigentlich immer recht offen drangegangen, haben alle mit einbezogen und haben auch gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und so sieht das aus. Also wir waren immer transparent. Und vielleicht muss man eins dazu sehen, in der Region gibt es schon zwei Konzepte, die auch auf so einem, sag ich mal, Selbstverpflichtung, nenne ich es mal, beruhen. Das eine ist das Wasserwandern. Da ist auch so dieses Selbstverpflichtung, wenn zu wenig Wasser drin ist, dann machen wir einfach nicht. Und das andere ist das Kletterkonzept. Also auch da ist die Community und auch die Gäste wollen das nutzen und wissen aber auch, wenn ich das nutzen will, habe ich irgendwelche Einschränkungen. So. Aber ich will das nutzen, also halte ich mich da dran. Mhm. Und das hat bei uns eigentlich immer ganz gut funktioniert, aber auch mit ganz viel Kommunikation im Hintergrund. Warum machen wir das? Und wir haben auch immer gesagt, wir probieren das aus. Wenn das wirklich nicht funktioniert, kann man das alles wieder zurücknehmen. Mhm. Und ich denke, diese Offenheit und die offene Kommunikation, die wirklich ehrlich war. Wir haben auch manche Gebiete, haben wir einfach gesagt, da wollten das die Leute nicht und gesagt, dann gehen wir raus. Ich verstehe euch. Und das ist vielleicht so ein, auch eine, was Wichtiges ist, dass ich die anderen Beteiligten ernst nehme. Den Landwirt, den Förster und ich nicht sagen will, ey, ihr müsst doch jetzt das verstehen, Tourismus ist was Wichtiges, sondern dass ich sie einfach ernst nehme und sagen, okay, ich verstehe dich, dann suchen wir uns was anderes. Hm. Und das war schon ein Prozess immer. Und ich glaube, wenn das mal durchgekaut ist, dann stehen die Leute dahinter und sind sogar eigentlich auch dann stolz, dass sie sagen, ey, ist ja cool, bei uns gehen diese Trails und da sehe ich Kennzeichen von so und so, das ist ja eigentlich cool.
Ja.
Also das ist so meine Erfahrung.
Okay, das heißt, du würdest jetzt sagen, so mit Waldnutzern und mit Förstern und Jägern ist vor allen Dingen das Thema Kommunikation.
Ja.
Alle an einen Tisch holen und sagen so, guck mal, die da drüben, das sind gar nicht so die Bösen, die haben halt einen Helm auf und fahren durch den Wald.
Ja.
Und die da drüben, die, das sind die Jäger, die pflegen halt unseren Wald. Und die haben eine Waffe dabei, aber die sind auch cool.
Ja.
Und dass man die so zusammenbringt, oder?
Also zum einen ist es tatsächlich so, dass das Verständnis für Mountainbike, denke ich, tatsächlich größer geworden ist, auch was jetzt den Forster oder die Jäger betrifft. Aber dass ich einfach immer wieder, also eine ehrliche Kommunikation und nicht mit einem Hammer sage, ich will das jetzt unbedingt durchziehen, sondern dass ich sage, ich verstehe die anderen. Ich komme eigentlich aus dem Naturschutz, ich bin Biologin und habe diese, sage ich mal, in Anführungszeichen den Konflikt Naturschutz, Landwirtschaft schon immer. Der ist mir einfach in meiner Berufspraxis schon immer untergekommen. Und wenn ich ehrlich mit den Leuten rede und einfach auch ihnen verständlich mache, was ich will und was ich nicht will, dann habe ich das Gefühl, kann man zusammenarbeiten. Und wenn das dann mal funktioniert und so dann alle an einem Tisch sitzen und wir haben dann was, was für alle funktioniert, dann ist das auch für alle ein Vorteil. Hm. Und so haben sich jetzt die Trails bei uns entwickelt.
Ich habe auch das Gefühl, was einen Eindruck auf Förster und Jäger gemacht hat, war, wie viel Arbeit die Locals reingesteckt haben, wie gut die das gemacht haben, wie respektvoll die das auch gemacht haben, oder? Und meinst du, das ist auch so ein Schlüssel gewesen, dass man jetzt nicht sagt, so, wir holen jetzt die Company, die baut uns jetzt hier Trails rein, sondern es ist von den Locals und man macht das halt auch irgendwie gemeinsam?
Ja, auf jeden Fall. Das sind ja sehr viele Kinder und Jugendliche gewesen und ein gut organisiertes Ehrenamt beeindruckt immer Menschen. Und es war ja immer in Absprache, können wir das so machen? Ja, können wir so machen. Und die Eigentümer der Förster haben dann auch gesehen, dass man sich an Absprachen hält und haben dann auch wirklich die Kinder und Jugendlichen gesehen, die da wochenlang mit Werkzeugen rumgewerkelt haben. Und das ist sehr beeindruckend eigentlich auch. Und da waren ja auch dann immer irgendwelche Treffen, wo dann, was man sich zusammengesetzt hat und gesagt haben, okay, jetzt trinkt man eine Limo oder essen ein Leberkäsebrötchen und da kommt der Förster dazu. Und ja, Gemeinschaft fördert immer ein was Gutes und auch was Nachhaltiges. Und wie du sagst, hätte ich jetzt eine Firma genommen, die da irgendwie gesagt hat, ich bin die Firma, ich ziehe das in einer Woche durch. Vielleicht ist es auch die Geschwindigkeit, dass sich sowas nach und nach entwickelt und das nicht eine Woche oder zwei einfach da irgendwas reingeknallt wird, sage ich mal. Hm. Also das hat auch eine Rolle gespielt.
Ja,
also Menschen bringen ja, das ist ja auch was zusammenbringt, so eine Gemeinschaft, ob es jetzt der Förster ist oder ob dann die Waldbesitzer kamen und sagen, was machen denn hier? Und da wird erklärt und wir haben ja auch was aufgeforstet. Das ist was Nachhaltiges.
Hm. Jetzt haben wir diese ganzen Sachen besprochen. Ein großes Thema ist natürlich immer, was man hört, ja, aber wie soll das denn versichert werden? Und Versicherungen sind so teuer. Oder man muss einen Zaun drum bauen. Das habe ich auch schon gehört. Am Ende, wie habt ihr das Thema mit der Versicherung und mit dem
Ja, also das war auch tatsächlich eine lange Sache und vor der hatte ich auch tatsächlich so ein bisschen Bammel, weil das ja wirklich was Heikles ist. Ich sag mal, ich habe mich informiert und wir haben gesagt, wir übernehmen diese Verkehrssicherungspflicht, was möglich ist. Und da habe ich mich mit Versicherungsvertretern, mit verschiedenen anderen Projekten auseinandergesetzt. Es ist möglich und wir haben jetzt, was die Staatsforsten betrifft, haben wir die Versicherungspflicht übernommen. Das kann ein Landkreis tun. Es gibt da auch Verträge dafür. Der Landkreis ist auch versichert darüber. Ich habe da x-mal geschaut, dass das auch wirklich alles passt. Ich bin ja schon auch seit Jahren für Wanderwege zuständig, also das war mir nicht ganz fremd. Und nachdem man das übernommen hat, ist auch so ein bisschen die Angst der Eigentümer dann auch weg. Hm. Und wenn man sich das Ganze ein bisschen, ich will da gar nicht auf Details eingehen, ist so diese Angst, ich bin verantwortlich und hafte dafür, wenn im Wald was passiert, die ist da, ist auch berechtigt, es gibt auch Urteile. Aber das ist eine sehr große Angst. Das ist generell immer wenn ich Verantwortung für was nehmen will, will ich nicht machen, weil ich auch nicht weiß, was auf mich zukommt. Und wenn dann einer hergeht, wie wir als Landkreis sagen, ja, wir machen das, dann ist da schon viel Luft raus. Und ich habe einfach gesagt, wir probieren das einfach aus.
Aber wie geht sowas? Also ist es besonders teuer? Muss man da riesige Versicherungen abschließen?
Nein, also es kommt so ein bisschen darauf an, wer mit wem Verträge schließt. Also es geht natürlich über Vereine, die geht es über eine Vereinshaftpflichtversicherung, aber wenn das der Landkreis macht, dann geht das über die kommunale Versicherung und das kann ein Landkreis übernehmen. Also das ist eine Vereinbarung, die man dann schließt und man kann diese Verkehrssicherungspflicht in bestimmten Sachen übernehmen. Man hat dann ein Grundstück oder man hat, was weiß ich, 10 Meter davon entfernt und man muss natürlich auch die Wege kontrollieren, 2-mal im Jahr oder eben nach bestimmten Unwettern, man muss auch gucken. Und das war mir immer ganz, ganz wichtig und das sage ich auch immer wieder, Trails ohne Einbauten. Also sobald ich irgendeine Einbaut mache, dann ist das natürlich eine andere Sache. Wenn ich Naturtrails habe, die wie Waldwege sind, habe ich dann ein anderes Risiko.
Wenn wir über Einbauten reden, dann sprechen wir über irgendwelche Holzleitungen,
ja, genau,
oder sonst
irgendwas. Ja, genau. Ne? Genau. Ja.
Das entwickelt sich jetzt extrem gut. Jetzt ist diese Bike-Region Obermain-Jura gelauncht worden. Man hat so das Gefühl, ja, es ist so ein bisschen so Aufbruchsstimmung,
ja,
nochmal, weil,
ja,
was ich jetzt total toll finde, du fährst durch die Stadt und übersiehst du diese Bike-Region, ja, Obermain-Jura,
ja,
Flaggen und es sind halt jetzt irgendwie 20 Betriebe dabei. Mhm. Das startet jetzt gerade so, dieses ganze Tourismuskonzept. Was sind deine Ziele damit?
Also mir geht es einfach darum, dass sich die Biker wohlfühlen, dass sie sich aufgehoben fühlen, dass sie sich als Sportgruppe gesehen fühlen. Das ist einfach sagen, oh, das ist ja toll, ich komme hier und will hier irgendwas erleben, will hier irgendwie Rad fahren, ich habe eine Infrastruktur, ich kriege irgendwie über QR-Codes, dass ich sage, ach, das ist ja noch ein Trail, da ist noch eine Route, ich muss mich nicht irgendwie großartig, weiß ich nicht, im Netz was suchen, sondern ich finde was, ich werde wahrgenommen, ich werde auch willkommen geheißen, eben durch diese, ich sag mal, Möglichkeiten, die Gastronomen jetzt haben, indem sie einfach, was weiß ich, die haben Schlösser, die haben Radständer, die haben Pumpen. Also ich kann diese kleinen Sachen, die ich vielleicht als Biker brauche, das machen die Gastronomen gern, dass sie mir helfen. Und ich kann schnell, komme ich an die Routen ran, die ich will. Also ich werde willkommen geheißen. Und das ist das, was mir wichtig ist. Wie sich das dann weiterentwickelt, also das Schöne ist, dass jetzt irgendwie alle wollen jetzt Biker willkommen heißen, was ich ja auch toll finde. Und das muss sich dann nach und nach entwickeln. Wir müssen wieder schauen, wie wir Infrastruktur schaffen, wie wir Routen, wie wir Trails schaffen und wie wir die Leute langsam mitnehmen. Das ist mein Ziel, auch ein bisschen zu gucken, wo entwickelt sich das hin und dann zu steuern, gegenzusteuern oder zu sagen, ey, jetzt müssen wir das und das noch, was weiß ich, Parkplätze oder irgendwelche andere Infrastruktursachen noch entwickeln. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, wie sich's entwickelt.
Ja, das ist super. Und vielleicht zum Schluss nochmal ein Tipp an andere Regionen, weil wir machen diesen Podcast ja auch so ein bisschen, um zu zeigen, es ist gar nicht so ein Hexenwerk, sowas zu machen.
Ja.
Also was wäre vielleicht so dein Tipp Richtung Versicherung, Richtung Zusammenarbeit mit Waldbesitzern, mit Staatsforsten oder mit Jägern?
Also es gibt unglaublich gute und gut verständlich aufbereitete, ich sag mal, Hefte, Interviews irgendwie von der DIMF, von der AED, wo es sehr gut aufgelistet ist, wo hafte ich wirklich. Also dass ich mir die Angst nehme und einfach mal gucken, was ist denn Fakt? Also da muss ich mich ein bisschen einarbeiten. Das ist das eine, dass ich sage, wo bin ich wirklich in der Pflicht, in der Versicherungspflicht drinnen oder in der Haftung drinnen, dass ich mich da sicher fühle. Und wenn ich mich sicher fühle, kann ich das auch an die Waldbesitzer kommunizieren. Und das andere, wie ich schon gesagt habe, gute Kommunikation, immer wieder die mitnehmen. Auch, und von mir aus dann, wenn das auch läuft, immer mal zu sagen, ey, jetzt treffen wir uns einfach mal im Wald und guck mal, passt das noch für euch? Was biete ich denn auch für die Locals an, wo ich sage, wollt ihr mal selber fahren? Ihr seid noch nie gefahren, ihr seid Waldbesitzer. Immer wieder neu in der Kommunikation Leute mitnehmen. Und dann habe ich das Gefühl, kann es gut funktionieren.
Ja, und so gut funktioniert es ja jetzt auch hier. Und das finde ich wirklich schön. Andrea, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das alles mal so mit uns besprechen konntest. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was sich hier in den nächsten Jahren alles so entwickelt. Vielen Dank.
Ja, das sind wir auch. Dankeschön.
Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.